Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Sigrid Brinkmann hellwach beim Hören dieser suggestiven Stimme.
Nicht denken, nichts tun. Wenn wir schlafen, als ob wir nie geschlafen hätten, lebt in uns etwas Traumhaftes weiter. Schlaf, ein langer Schlaf. Ewig schlafen und fühlen und schlafen ohne Zeitbewusstsein.
Schlafen und träumen und auf keinen Fall sterben wollen die Lungenkranken in Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Karin Henkel inszeniert in Zürich das vorletzte Kapitel des Werkes. Wir warten auf die Premierenkritik. Die Kunsthalle Rostock war der einzige Neubau für zeitgenössische Kunst in der DDR. Sie feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Und Biester der Zeit. In Berlin wird eine Doppelausstellung mit Plastiken des Bildhauers Lynn Chadwick eröffnet. Einen Zeitroman nannte Thomas Mann sein zwischen zwei Weltkriegen veröffentlichtes Epos Der Zauberberg. Wie sehr er darin die zivilisatorischen Abgründe der Hitler-Diktatur erspürte, ist fast unheimlich. Hans Castorp, Manns Romanheld, reist 1907 nach Davos, um seinen lungenkranken Vetter im Sanatorium zu besuchen, und wider Erwarten bleibt er 7 Jahre, bis ein Donnerschlag die Gesellschaft auf dem Zauberberg in alle Richtungen versprengt. Mit dem Ersten Weltkrieg geriet das alte Europa komplett aus den Fugen. Dem vorletzten Kapitel seines Romans hat Thomas Mann den Titel Die Gereiztheit gegeben. Und dieses Kapitel nutzte die Regisseurin Karin Henkel für eine Ensembleproduktion am Schauspielhaus Zürich. Die Gesellschaft aus Kranken und Besuchern, die sich allesamt nicht vom Berg lösen können oder wollen, wird mit der Zeit immer rabiater.
Es fehlt an Sonnenstrahlung, diesem wichtigen Heilfaktor, ohne den sich die Genesung zweifellos verzögert. So kann ja die Kur, wie im Prospekt versprochen, absolut nicht funktionieren. Ich habe mir etwas völlig anderes vorgestellt. Andernfalls hätte ich mich auf diese Tortur hier doch niemals eingelassen. Was sag ich? Ja, genau! Wir bezahlen hier teures Geld für nichts und wieder nichts. Wir verlangen, dass die Leitung reagiert. So, die Sonne, die muss uns ersetzt werden. Oder ein deutlicher Rabatt der Luft.
Ja, Zanksucht, Krise der Gereiztheit, namenlos und ungeduld, eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, Handgemenge, Wutausbruch.
Ein Apparat für künstliche Höhensonne wurde von der Oberleitung angeschafft.
Husten und eine Mischung aus schlechter Laune und bösem Ressentiment, das ist die große Gereiztheit, gegen die Langzeitbewohner des Zauberbergs innerlich immer weniger aufbieten. Der Theaterkritiker Michael Lages kommt aus der Premiere. Herr Lages, was für eine Lesart dieses komplexen Romanstoffes ist da entwickelt worden heute Abend?
Na, es ist schon ganz vernünftig, dass Karin Henkel, die dieses Projekt angefangen hat, aber leider nicht zu Ende inszenieren konnte wegen Krankheit, dass sie tatsächlich sehr genau einen Schnitt gesetzt hat, wo es beginnt, nämlich am Beginn des Besuches von Hans Castorp auf dem Zauberberg bei seinem Cousin. Und es endet tatsächlich mit dem, nicht mit dem großen Donnerschlag, sondern mit einer chorischen Fantasie darüber, wie die Wesen, die da aus dem Sanatorium dann irgendwann fliehen müssen, und wie Castorp selbst im Krieg verloren geht. Man verliert ihn aus den Augen, ist das letzte Wort. Und dazwischen, tatsächlich im Roman, ist das eine überschaubare Länge, findet 3 Stunden lang eine Erkundung dieser Innensicht eines Jahrhunderts und dieser Innensicht eines europäisch heraufziehenden Katastrophenszenarios. Das ist der Kern. Das ist der Kern auch immer, wenn Zauberberg überhaupt auf die Spielpläne kommt, dass man tatsächlich diese Vorkriegsstimmung, diese Vorkriegsphasen wahrnehmbar machen kann. Und das ist in der Tat das, was die große Gereiztheit dieses vorletzten Kapitels ausmacht.
Werden denn Parallelen zwischen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, also dem Zusammenbruch der alten Ordnung mit den Schwierigkeiten, demokratische Verhältnisse zu stabilisieren, und unserer Gegenwart herausgearbeitet?
Nicht notwendigerweise. Wenn Sie im Theater sitzen und haben diese Debatte im Kopf, die uns derzeit beschäftigt über Europas Zukunft, dann merken Sie natürlich, dass das alles bei Thomas Mann sozusagen mit zwei Echos vorgedacht ist. Erstens auf den Beginn des Ersten Weltkriegs, die Vorkriegszeit Nummer 1 und natürlich auch die Vorkriegszeit Nummer 2, die er visionär als Autor quasi mit in den Griff bekommen hat. Die Aufführung legt keine Fallstricke in die Gegenwart aus, aber wenn Sie sie im Kopf haben, werden Sie sie mit Sicherheit finden.
Wir haben gehört, wie der Chor seine Ungeduld herausgeschrien hat. Wir hatten in dieser Einspielung dann eben auch verschiedene Stimmen gehört, alle sehr, sehr präzise. War das eine große Schauspielerleistung auch heute Abend?
Naja, schon deswegen, weil die Schauspieler diese Produktion offenkundig gerettet haben. Also das ist ja der Albtraum jedes größeren Theaters, wenn eine Regisseurin mitten in der Produktion aus Krankheitsgründen aus der Produktion ausscheiden muss und die Schauspieler selber mit Bühnenbildner Dramaturgie quasi die Geschichte zu Ende bringen. Deswegen waren auch ganz viele Leute im Schlussapplaus und man hat auch gemerkt, wie eine solche Produktion, die vom Scheitern bedroht ist und zwar extrem bedroht ist, wie das zusammenschweißt, was dann tatsächlich in der Arbeit entsteht. Natürlich ist es auf diese Weise auch ein Schauspielerabend. Im ersten Teil ist es vor allen Dingen eine Personenbeschreibung, eine Charakterisierung all dieses sonderbaren Personals, das da auf diesem Zauberberg versammelt ist, teilweise totgeweiht, teilweise mit einem wirklich sehr absurden Humor diesen bevorstehenden Tod beiseite diskutiert. Und im zweiten Teil, das ist tatsächlich da, wo dieser O-Ton herstammt, vom Beginn des zweiten Teils, ist tatsächlich, liegen die Nerven blank. Das heißt, sie kämpfen, beginnen miteinander zu kämpfen, sind die berühmten Dialoge zwischen den beiden Figuren Settembrini und Nafta, die quasi über die Möglichkeit einer Revolte vor statt eines Krieges reden oder den Krieg in Kauf nehmen wollen, um das nationale Selbstbewusstsein und die Demokratie zu stärken. Also ein hochkomplizierter, sehr visionärer, wie gesagt, mit doppelten Echos visionärer Text zwischen diesen beiden Figuren. Das ist im Grunde der zentrale Punkt des zweiten Teils zuzüglich eines Sterbenden, der sozusagen Gott selber als einzigen Zeugen für die Zukunft der Menschheit herbeibeschwört. Im zweiten Teil wird es sehr ideologielastig und da ist auch szenisch nicht mehr so arg viel drin, obwohl die Bühne, muss ich schnell erwähnen, von Thilo Reuter ist ein reines Wunderwerk. Wir sitzen nämlich auf einer Empore, auf einer Galerie in dem Theaterraum im großen Schiffbau in Zürich und fahren mit der gesamten Bühne in die Bühne hinein, ins Bild hinein, also immer näher ran an die Geschichten, dann wieder weiter weg, also und kriegen ständig quasi eine neue Perspektive eines rundum zugebauten Sanatoriumsraums. Das ist schon ziemlich sensationell. Reuter ist bekannt für spektakuläre Bühnen, sowas habe ich noch nie erlebt, dass ich quasi mit, also wie magnetisch in die Bühne hineingefahren werde und dann auch wieder Distanz gewinnen kann. Da kommen einem diese politischen Diskurse gegen Ende im zweiten Teil natürlich noch viel, kommen einem noch viel stärker nahe und gehen einem unter die Haut.
Die Gereiztheit. Karin Henkel hat die Inszenierung dieses Kapitels aus Thomas Manns Roman Der Zauberberg begonnen. Das Ensemble hat die Inszenierung zu Ende gebracht. Michael Lages war unser Premierenkritiker. Ihnen, Herr Lages, einen guten Abend in Zürich.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Die Kunsthalle Rostock war der erste und einzige Neubau eines Kunstmuseums in der ehemaligen DDR. Am 15. Mai 1969 wurde sie eröffnet und nun, 50 Jahre später, stehen bald umfassende Sanierungen und Modernisierungen an. Sie machen eine Schließung auf Zeit zwingend notwendig. Jörg-Uwe Neumann hat viele Jahre als Zahnarzt in Rostock gearbeitet, bevor er 2009 die Leitung der Kunsthalle übernahm, eine Schließung abwenden konnte und ihren Fortbestand sicherte. 2018 wurde nebenan das Schaudepot eröffnet. Der gesamte Sammlungsbestand der Kunsthalle findet darin Platz. Schönen guten Abend, Herr Neumann.
Guten Abend.
In den nächsten Monaten kann man in Ihrem Ausstellungshaus eine Zeitreise machen und sehen, was in Rostock ein halbes Jahrhundert für die Kunst getan wurde. War das Museum in der DDR ein Vorzeigeobjekt?
Oh, das würde ich ganz klar ja bejahen. Also A war es ja das Einzige, was, wie Sie ja anmoderiert haben, gebaut wurde. Und Es war ja für die Biennale der Ostseeländer gebaut und die war wiederum ja, weil der Ostseeraum wurde so ausgewählt als die Zone mit den vielen nicht paktgebundenen Ländern, wo die DDR ihre internationalen Kontakte ausbauen konnte. Und deswegen hat man viel Geld nach Rostock auch gegeben und eben auch dieses Museum gebaut, um eben zu zeigen, DDR ist ein aufgeschlossenes, kunstorientiertes, kunstinteressiertes Land auch.
War die Biennale der Ostseeländer eine der wenigen Möglichkeiten, in der DDR dann auch Kunst aus dem Westen zu zeigen?
Ja, also gerade in den Anfangszeiten eben. Ne, da war es ja doch noch rigider, es wurde sicherlich etwas entspannter. Und wir waren eben auch die Ersten, das war auch ein schlaues Konzept, was Herr Zimmermann sich da hat einfallen lassen für die Biennale der Ostseeländer. Die teilnehmenden Länder haben ausgewählt, wer gezeigt werden durfte. Und dadurch sind eben auch abstrakte Positionen gezeigt worden, die vielleicht sonst gar nicht durchgerutscht wären.
Was wurde denn in Rostock überhaupt in der Kunsthalle in den 70er und 80er Jahren gesammelt?
Also es war eben Kunst natürlich eben, die durch Schenkungen und Ankäufe aus den Biennale sich gespeist hat. Also das ist ein wichtiger Bestandteil. Und natürlich Kunst der ehemaligen DDR. Also wir haben da auch durchaus eine gute Sammlung. Wir haben Leipziger, sehr viele Dresdner, weil Horst Zimmermann eben Dresden-affin war. Er war ja vorher Direktor des Albertinums und hat da eben gute Kontakte hin gehabt. Also es ist eine, ich sag mal, heterogene Sammlung, aber die sehr gut die Zeitgeschichte abdeckt.
Nach der Wende 89 kann ich mir vorstellen, ist es ein bisschen schwieriger gewesen, Kunst anzukaufen, weil das Geld vielleicht auch erstmal knapper war. Wie hat sich der Sammlungsschwerpunkt nach der Wende verändert oder hat er das überhaupt?
Das ist ein Transformationsprozess und der war bei Museen sehr schmerzlich. Die Museen mussten auch erstmal die Frage eigentlich sich stellen und beantworten, wie viel DDR wollen wir eigentlich zeigen? Und es gab ja so diese sogenannte Kolonialisierung, also durch viele Westdirektoren, die in den Osten kamen. Und das war bei uns eben auch so. Wir hatten eine Kollegin aus Frankreich, die natürlich dann erstmal andere Sichtweisen hatten, was politisch auch, glaube ich, korrekt war in der damaligen Zeit, Anfang der 90er. Was aber wirklich dazu führte, dass die Besucherzahlen sehr reduziert wurden und damit nachher auch wirklich der Ankaufsetat wirklich auch reduziert wurde und es wirklich so ein schleichender Desinteressenprozess war.
Für steigende Besucherzahlen haben Sie dann wiederum wieder gesorgt, nachdem Sie 2009 die Leitung übernommen haben. Warum sollte das Museum vor gut 10 Jahren eigentlich geschlossen werden? Was waren nochmal die Gründe?
Ja, es war eben so, also zu DDR-Zeiten, beste Zeiten waren so 180.000 Besucher im Jahr. Unvorstellbar aus meiner Sicht heute. Mhm. Und der Nachwende-Negativrekord war ein bisschen über 6.000. Und da können Sie sich vorstellen, dass in diesem Spannungsfeld man dann Fragen stellt, müssen wir sowas überhaupt noch erhalten? Und auf einmal kam so ein Zahnarzt und das hieß ja dann, oh was jetzt? Jetzt geht ja der ganze Laden komplett an den Baum. Und dann haben wir es zum Glück eben umreißen können, eben gleich mit Wolfgang Job, eine Ausstellung, die großes Publikum ins Interesse hatte und dann ist es uns gelungen, das wieder aufzubauen.
Die aktuelle Ausstellung will die Brüche in der Geschichte der Kunsthalle zeigen. Welche sind das?
Ja, das sind eben diese 50 Jahre, sind ja 20 Jahre DDR geprägt, 30 Jahre jetzt neue deutsche Einheit. Und dieser Transformationsprozess, der ist wirklich der sehr große, große Bruch, der da war und der... Wir hatten im letzten Jahr eine Ausstellung für die Sitte Fritz Krämer und da stand in einer großen Zeitung, Herr Neumann, schließen Sie diese Ausstellung. Und das ist eben, dieser Bruch ist immer noch da. Wie geht man mit Kunst aus der DDR um? Und dieser Bruch, der war sehr schmerzhaft. Und was macht man mit der Sammlung? Was macht man mit der Tradition? 30 Jahre jetzt entfernt von diesem historischen Ereignis ist es eine größere Gelassenheit eingetreten, aber auch durchaus auch die Erkenntnis, dass der Kapitalismus scheinbar nicht andere Antworten auf die drängenden Fragen hat. Der Sozialismus hätte sie sicherlich auch nicht gehabt, aber man ist eben etwas mehr bereit, auch gesellschaftspolitische Aspekte zu diskutieren. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch eine gewisse Gelassenheit, auch sich der Kunst der ehemaligen DDR wieder zu widmen.
Und wie, Herr Neumann, definieren Sie den Anspruch der Rostocker Kunsthalle heute?
Also wir sehen uns so, dass wir uns einsetzen für die Kunst der ehemaligen DDR, das ist eine wichtige Profillinie für uns und auch, das ist eine neue, die des Ostblocks insgesamt und wir versuchen gesellschaftspolitische Fragestellungen zu thematisieren, wie zum Beispiel die kommende Ausstellung Palast der Republik, Utopie, Inspiration, Politikum Und wir versuchen natürlich auch regional uns zu verwurzeln und breitere Publikumskreise herzubekommen. Das machen wir zum Beispiel mit Rostock Kreativ, ein sehr erfolgreiches Format, bei dem Hobbykünstler aus der Region ihre Arbeiten abgeben können. Und wir zeigen denen eine Woche, das ist immer ein riesiges Volksfest der Kunst, was auch sehr schön ist. Und ich stehe dazu, ich will ein offenes Haus für alle Bevölkerungsgruppen haben.
Der Palast der Republik war die wohl bekannteste Kultureinrichtung der DDR. Sie musste dem Humboldt-Forum Platz machen, das Ende des Jahres eröffnet werden soll. Machen Sie auch deshalb eine Ausstellung zum ehemaligen Palast der Republik vor der längeren Schließungspause?
Für uns war es natürlich klar, die Kunsthalle, wichtiger Bau der ehemaligen DDR, wird eben nicht geschlossen, wird saniert. Toll, Palast hat ein anderes Schicksal gehabt. Und dann zeitgleich kommt noch das Humboldt-Forum. Also besser konnten wir die Ausstellungstermin nicht, eigentlich gar nicht für uns aus meiner Sicht planen.
Wie lange wird die Sanierung der Kunsthalle etwa dauern?
Jetzt sind angedacht 2 Jahre, aber es ist so, dadurch, dass wir das Schaudepot ja haben, was nagelneu und hochmodern ist, da werden wir dann die Aktivitäten etwas kleiner, aber auch sehr fein und hochmodern der Kunsthalle haben. Und ja, 2 Jahre ist angedacht. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern, aber Sie wissen ja, Bauen ist im Moment ein größeres Problem. Insofern, ich hoffe, dass es nicht so lange dauert wie 2 Jahre. Also, wir schauen mal.
Spätestens dann sprechen wir uns wieder.
Ja, ich hoffe.
Ein halbes Jahrhundert für die Kunst. In der Kunsthalle Rostock kann man von Freitag an bis Ende Oktober eine Reise in die Zeitgeschichte unternehmen. Und weil die Kunsthalle ihr 50-jähriges Bestehen in diesen Tagen feiert, ist der Eintritt am Wochenende frei. Ihnen, Jörg-Uwe Neumann, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Rabia Mouy kam 2012 aus Beirut nach Berlin. Im selben Jahr hat er bei der Dokumenta 13 in Kassel eindrucksvoll vorgeführt, wie in Kriegszeiten das filmende Handy zum Auge wird. Und seit dieser Zeit hat er als Schauspieler, Stückeschreiber und Installationskünstler gut zu tun. Oft arbeitet er mit Lina Mashtalani zusammen und mehrmals schon war auch der libanesische Musiker Mazen Kabai an Produktionen mitbeteiligt. Das neueste Werk ist eine Auftragsarbeit des Hau in Berlin. Es hat einen etwas sperrigen Titel. Ein einziges Wort: Borborygmus. Elisabeth Nering kommt aus der Premiere im Hebbel am Ufer. Ich habe erst gedacht, Borborygmus sei ein Fantasiewort. Fehlanzeige. Es ist ein medizinischer Begriff, der benutzt wird, wenn man über Verdauungsgeräusche im Magen spricht. Waren die denn nun zu hören? Und wenn ja, wie laut?
Also im übertragenen Sinne waren die schon laut, im Sinne von das Leben in all seinen Facetten verdauen vielleicht. Das ist das, was der Abend Borborygmus auf eine leichtfüßige und in vielen eher unverbundenen Einzelszenen so versucht. Dafür bilden die drei Performer, die die Produktion ja auch zusammen und in ihren jeweiligen Fähigkeiten entwickelt haben, eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft. Man spürt von Anfang an ihre Nähe zueinander. Das ist keine gespielte oder vorgeführte Nähe, sondern eine, die wirklich aus der gemeinsamen Arbeit entstanden ist. Wenn sie da zum Beispiel am Anfang im Dunkeln an einem großen, leuchtend weißen Tisch sitzen und mit drei verschiedenen Mini-Metronomen sich einen ersten kleinen Wettkampf liefern, nach dem Motto, welches Metronom tickt schneller, und am Ende all diese Metronomen in denselben Rhythmus einschwenken. Also da ist schon der Aufschlag gegeben für den thematischen roten Faden, nämlich die Zeitlichkeit und alles, was daran hängt. Das Leben, der Tod, die Abschiede und die Ängste vor dem Ende.
Also ging es doch nicht nur oder gar nicht so viel um Verdauung.
Ja, apropos Verdauung. Also in einer tollen Szene kommt die Stimme der Schauspielerin Lina May Jalani aus dem Off auf Arabisch. Wir haben ja die englischen und deutschen Übersetzungen, können wir ja lesen. Diese Stimme, sie steht nur mit dem Akkordeon in der Hand auf der Bühne, ganz unbeweglich. Und ihre Stimme beschreibt eine Fahrt durch den Körper. Eigentlich die Fahrt eines Stücks Nahrung, das den Verdauungsprozess durchläuft mit Einspeicheln und zersetzenden Enzymen und Peristaltik. Und das ist ein wirklich furioser Text über einen Verdauungsprozess, der mehr ist als nur organisch, nämlich zugleich auch Anlass für die Suche nach einer sehr drastischen und zugleich poetischen Sprache.
Im Programmheft werden ein paar Definitionen für Borborygmus geliefert, zum Beispiel eine unverständliche Rede, eine peinliche, aber ungefährliche Situation. Wie nimmt die Produktion denn diese Erklärungen auf?
Ja, auch hier würde ich sagen, im übertragenen und auch im direkten Sinne. Man muss sich vorstellen, das Stück lebt von starken szenischen und textlichen Ideen, aber es hat keine Dramaturgie, die nicht auch eine andere sein könnte. Also man könnte all diese Szenen auch anders gruppieren und es würde trotzdem denselben Sinn oder Unsinn ergeben. Und daher ist es tatsächlich, wie es ja auch noch zusätzlich heißt, ein Stück über alles und mehr. Was in diesen Texten immer wieder passiert, die gehen vom Persönlichen ins Gesellschaftliche, vom alltäglich Banalen ins Dramatische. Es gibt zum Beispiel zur Musik von Verdi einen chorischen Sprechgesang der drei Performer, die auf eine ganz simple Weise den Fortgang des Lebens nach seinem Anfang beschreibt. Also dann, sprich nach dem Anfang, wuchsen wir auf, aßen wir, tranken wir, schliefen wir, rotteten uns zusammen, töteten, schlachteten wir, massakrierten wir, tanzten, feierten, vögelten wir, rannten, ertranken, steinigten andere, dann tat es uns leid. Also in dieser eigentlich ganz stupiden Aufzählung, die sehr musikalisch ist, entsteht ein Lebenspanorama, das von der Kindheit, vom friedlichen Alltag, durch den Krieg, das Täterwerden in die Vertreibung und das Opferwerden führt. Und von diesen eigentlich ganz simplen Ideen gibt es so einige, wobei dann einige in diesen Aufzählungen auch Längen haben, wo man manchmal denkt, ich habe das jetzt schon verstanden, dass die Toten aufgezählt werden, während man mit den Beinen baumelt. Also es gibt manchmal Längen und manchmal sind das aber sehr beeindruckende Szenen.
Klingt so, als wird sehr viel gesprochen, also es gibt viel Text. Wie ist das Verhältnis von Text und Bewegung? Was dominiert da?
Also Text und die szenischen Ideen, das hält sich gut die Waage. Das ist so, als hätten die drei sich zur Aufgabe gemacht, einfach alles auszuprobieren, was man mit Licht und relativ einfachem Material alles anfangen kann und sich dann noch ganz genau anzuschauen, was damit passiert, wenn man es so oder so einsetzt. Also zum Beispiel führt das mitunter zu ganz skurrilen Situationen. Die Papiere, auf denen die Texte stehen, die werfen sie in einer Szene auf den Boden und dort werden sie aber auf einmal, diese Papierknäule, von kleinen elektrischen Motoren betrieben und fahren so wie kleine Schiffchen auf dem Bühnenboden herum. Und später kommen diese Motoren, diese Papierstücke in einen Müllsack, wo sie dann summen und brummen wie ein Bienenstock, nur dass das gleichzeitig auch etwas ganz Bedrohliches bekommt. Also diese spielerische Ebene, die war sehr gelungen und insgesamt muss ich sagen, ist es eine Performance, die sich an diesem Changieren zwischen Schwere und Banalität mit einer großen Leichtigkeit und einem großen Spieltrieb versucht.
Mit dem Musenturm in Frankfurt und den Wiener Festwochen als Partnern ist am Hau in Berlin die Performance Borborygmus uraufgeführt worden. Rabia Moe, Lina Majdalani und der Musiker Mazen Kabay, alle drei kommen aus Beirut, haben es zusammen geschaffen. Für uns war Elisabeth Nehring im Theater Hau 2. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der tschechische Kulturminister Antonín Staněk tritt zum Monatsende zurück. Staněk war wegen umstrittener Personalentscheidungen massiv unter Druck geraten. Der 53-Jährige hatte auch den Direktor der Nationalgalerie in Prag, Jiří Fajt, überraschend entlassen. Mit einem Protestschreiben hatten sich daraufhin mehr als 35 renommierte Museumschefs aus aller Welt, unter anderem vom Metropolitan Museum of Art in New York oder von den staatlichen Kunstsammlungen Dresden hinter Fajt gestellt. Unter Fajts Führung hatten sich die Besucherzahlen der Prager Nationalgalerie nahezu verdoppelt. Zudem konnten namhafte Künstler für Ausstellungen gewonnen werden. Das Münchner Lehmbachhaus hat Zeichnungen des österreichischen Künstlers Alfred Kubin an die Familie der jüdischen Besitzer zurückgegeben. Das Sammler-Ehepaar Morgenstern aus Wien hatte die Arbeiten 1938 an einen Sammler verkauft, dessen Archiv das Lehmbachhaus übernahm. Dass es sich bei den 16 Zeichnungen um NS-Raubkunst handelte, entdeckte das Museum bei einer Überprüfung. In Polen sind erstmals Aufnahmen eines polnischen Amateurfilms aus dem Warschauer Ghetto gezeigt worden. Die etwa 10 Minuten langen Aufnahmen, die Alfons Sierakowski im Jahr 1941 teilweise versteckt im Ghetto angefertigt hatte, wurden beim 16. Dokumentarfilmfestival in der polnischen Hauptstadt als Teil der historischen Dokumentation Warschau, eine geteilte Stadt, veröffentlicht. Ein goldenes Nest als Kunstwerk ist aus einer Berliner Grundschule gestohlen worden. Der Wert des Objekts beträgt nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen rund 80.000 Euro. Die Arbeit von Thorsten Goldberg sollte wie ein Sparschwein funktionieren. Die Schulgemeinschaft hätte in 14 Jahren entscheiden können, ob sie das Stück bewahrt oder verkauft, um den Erlös in schulische Neuanschaffungen zu investieren. Mit einem Rekordpreis hat das Gemälde Möll von Claude Monet den Besitzer gewechselt. Bei der Auktion von Sotheby's in New York erzielte das Bild des Impressionisten 98,8 Millionen Euro. 7 Bieter hätten sich 8 Minuten lang einen Wettstreit um die Arbeit aus dem Jahr 1890 geliefert. Taxiert war das Bild mit knapp 50 Millionen Euro. Der nun erzielte Wert gehörte zu den 10 höchsten Preisen, die jemals bei einer solchen Auktion erreicht wurden.
Wir haben gestern im Fazit von der Eröffnung der 72. Filmfestspiele in Cannes berichtet. Und obwohl die Filmwelt in diesen Tagen kaum Augen für etwas anderes als Cannes hat, laufen natürlich wie jede Woche donnerstags neue Spielfilme in deutschen Kinos an. Unser Filmkritiker Patrick Wilinski hat für uns den japanischen Spielfilm Antiporno und die österreichische Produktion Der Boden unter den Füßen gesehen und ist mir nun aus Cannes zugeschaltet. Guten Abend, Patrick Wilinski.
Guten Abend.
Mit ihrem Spielfilm Der Boden unter den Füßen war Marie Kreuzer zur Berlinale eingeladen. Es geht darin um eine junge Unternehmensberaterin, deren kontrolliertes Leben langsam entgleist, als sie erfährt, dass ihre Schwester versucht hat, sich umzubringen. Was genau interessiert Marie Kreuzer an dieser jungen Frau und der Bindung an die Schwester?
Es ist vor allem dieses Leben, das diese Lola für sich entschieden hat zu führen. Sie ist Unternehmensberaterin, aber noch nicht ganz aufgestiegen in ihrer Firma. Und sie tut aber alles dafür, um aufzusteigen. Der Tag ist bei ihr streng durchgeplant. Morgens joggen, den restlichen Tag nur noch Meetings im Beruf unterwegs. Alle wollen nämlich aus Deutschland, dort ist ihre Firma, ihre Schwester ist in Wien, wollen sie raus in die große Welt. Sie wollen irgendwelche Dependancen in Shanghai übernehmen oder Hongkong oder New York. Alle sind nur an ihrer Karriereleiter interessiert. Und plötzlich kommt halt dieser Anruf aus Wien. Und diese Schwester ist nicht nur ihre Schwester, sie ist schizophren. Lola muss sie einliefern. Und plötzlich merkt man, dass diese harte Schale, die nur auf Produktivität aus ist, auf Karriere aus ist, eben erste Risse bekommt. Und an diesen Rissen ist die Regisseurin interessiert. Was bedeutet das, wenn man sich so ein Leben vorlügt, das immer nur auf ein gewisses Ziel hinaus programmiert ist und wenn dann plötzlich die Vergangenheit kommt und ganz andere, ja, Effizienzen von uns verlangt, nämlich Mitgefühl, Zeit aufwenden für Verwandte, für die Schwester zum Beispiel. Aber immer wieder versucht sie, sich von dieser Schwester loszutreten. Und das ist recht spannend inszeniert, wie das hier immer hin und her geht zwischen diesem perfekten Leben der Lola und eben dem zweiten Leben, das sie so langsam fast schon geisterhaft einholt.
Ja, wie erzählt die Regisseurin das? Welche Form findet sie?
Ja, das Spannende ist, wenn Lola in ihrem Unternehmen ist, kriegt sie immer wieder Anrufe von der Schwester. Dabei hat sie sie doch gerade eingeliefert und die Schwester, also die Krankenschwester hat ihr ganz genau erklärt, die Schwester hat kein Telefon, sie kann sie gar nicht anrufen. Also was ist hier passiert? Hat Lola langsam Wahnvorstellungen? Ist dieses Leben, dieses zweite Leben schon in sie so weit vorgedrungen, dass diese Anrufe sie quasi verrückt machen? Und das inszeniert Marie Kreuzer sehr kühl. Der Film hat mich sehr an Jella von Christian Petzold erinnert, der ja auch in dieser, ja, Unternehmensberater-Szene spielt, wo ja auch alle Menschen quasi nur Geister waren. Und es ist auch so ähnlich gezeigt, diese Räume immer durchsichtig, man guckt immer von außen drauf, das sind einfach Menschen, die nur noch funktionieren müssen. Und diese Kälte zieht sich durch den ganzen Film. Ich fand, es ist ein bisschen zu viel Kälte, weil diese Lola soll uns ja auch irgendwie ein bisschen sympathisch werden. Das fehlt dieser Figur, auch wenn Valerie Pechner sie wunderbar spielt und verkörpert. Und dennoch hätte ich mir gewünscht, dass man etwas mehr Wärme zulässt in dieser doch kalten Welt, wo einfach nur die Effizienz zählt.
Schauen wir jetzt mal auf das, was der Japaner Sion Sono macht. Er gilt als größter Provokateur des japanischen Kinos. Wird er diesem Ruf denn mit seinem neuesten Film Anti-Porno gerecht?
Ja, absolut. Sie müssen sich vorstellen, ganz am Anfang des Films steht eine Frau, eine junge Frau, ganz in Gelb gekleidet, in einem Raum, der auch nur gelb angemalt ist. Das Gegenlicht ist sehr stark. Wir können nicht wirklich erklären, was da los ist. Und sie ist gerade aufgestanden und bereitet sich für ihren Pornodreh vor. Aber irgendwie ist ihr schlecht. Also sie muss ganz häufig in ihr Badezimmer rennen und sich übergeben. Dann klingelt es an der Tür und da steht ihre Assistentin da. Und diese Assistentin ist sehr unterwürfig. Und aus dieser unterwürfigen Haltung entwickelt sich im ersten Moment so eine sadomasochistische Beziehung zwischen den beiden. Und man meint schon zu wissen, wie das hier läuft. Ja gut, ist halt zwar alles gelb, aber da sadomasochistische Beziehung zwischen den Frauen, Porno halt. Aber nein, in dem Moment schreit jemand hinter der Kamera Cut Und dann schneidet die Kamera zurück und wir sehen, dass das alles schon der Filmdreh ist. Wir befinden uns also in einer Film-im-Film-Situation. Und Sion Sono macht das recht clever, denn hinter der Kamera stehen nur Männer. Und plötzlich reflektiert dieser japanische Filmemacher einen Pornodreh und fragt, wo ist hier die Macht eigentlich angesiedelt? Bei der Frau, die andere Frau in einer sadomasochistischen Beziehung quasi dominiert? Oder ist es der Regisseur, also wieder der männliche Blick, der die Frau dominiert? Das ist so spannend, das ist so clever und es ist vor allem mit so einem visuellen Einfallsreichtum inszeniert, dass sich wirklich viele Regisseure eine Scheibe abschneiden könnten. Das ist sehr smartes, es ist auch herausforderndes Kino. Ich sage nicht, das ist Kino für Anfänger, aber das ist wirklich etwas, was man nicht alle Tage zu sehen bekommt.
Nun hat das Erotikkino ja eine sehr lange Tradition in Japan. Wie würden Sie sagen, fügt sich dieser Film da ein?
Ja, das war in den 60er Jahren für viele japanische Studios überlebenswichtig, diese sogenannten Pinky-Eiger-Filme zu drehen, die auch sehr stark vorgeschrieben sind. Also die erste Sexszene muss nach 4 Minuten kommen und so weiter und so fort. Und viele Regisseure haben ihre Karrieren mit diesen Filmen gemacht, weil die sehr billig zu produzieren waren. Und das japanische Studio Nikatsu versucht jetzt 40 Jahre nach der ersten Hochphase dieses Genres mit berühmten aktuellen japanischen Regisseuren dieses Genre wiederzubeleben. Das Spannende ist aber an Sion Sono, er deutet das alles um. Es ist also quasi eine feministische Umdeutung eines dann doch sehr männlich geprägten Genres. Und dahin finde ich, das ist eine sehr schöne Aktualisierung, die vor allem, wie gesagt, durch einen visuellen Einfallsreichtum glänzt.
Im Gespräch über die Filme der Woche wollen wir Cannes nicht komplett ausblenden. Es gab im Wettbewerb heute eine moderne Fassung von Victor Hugos Klassiker Les Misérables. Wie kam das denn an?
Ja, es ist eine moderne Fassung, weil sie heute auch in Montfermeil spielt, in diesem Pariser Arrondissement, wo schon Victor Hugo seine Elenden angesiedelt hat. Die aktuellen Elenden, das sind natürlich die ganzen Migranten, die in den Banlieues dort leben. Und der Regisseur kennt dieses Milieu, denn er ist selber dort groß geworden, Lachli, das ist sein Debütfilm. Und er erzählt das Ganze aus der Sicht eines Polizeitrios, das sich durch diese Gegend begibt. Frankreich ist gerade Weltmeister geworden. Und auf den Straßen ist sehr viel los, unter anderem auch Gangmitglieder und ein kleiner Junge entscheidet, ein Löwenbaby aus einem Zirkus zu klauen. Und dann eskaliert die ganze Lage an diesem einen Pariser heißen Sommertag. Es ist sehr dicht inszeniert. Es ist ein Polizeithriller, der unglaublich wuchtig ist. Die Schauspieler sind alle sehr überzeugend und der Blick in dieses Banlieue-Milieu gelingt hier schon sehr stark. Doch am Ende hat man das Gefühl, dass die großen Themen, die auch Victor Hugo interessiert haben, nämlich der anderen Seite, nämlich der Elenden, kommt hier etwas zu kurz, weil am Ende sitzen wir dann doch nur wieder im Polizeiwagen und der Blick der Polizisten, das ist ja die Perspektive der Macht, ja, der Regierung. Wir hätten uns schon gewünscht, dann die andere Seite nochmal zu sehen. Nichtsdestotrotz ist das ein Film, der einen 2 Stunden lang im Atem hält, denn es geht wirklich sehr hart zur Sache. Eine interessante Wahl für den Wettbewerb, muss ich sagen, und das ist der erste französische Wettbewerbsfilm. Mal sehen, wie weit er kommt. Wir waren dann doch sehr überrascht.
Patrick Wilinski über Les Misérables in Cannes im Wettbewerb und 2 Filme, die morgen in Deutschland starten. Antiporno von Sion Sono und Der Boden unter den Füßen von Marie Kreuzer. Besten Dank für die Filmkritiken und gute Tage in Cannes.
Dankeschön.
Die Objekte, die der 2003 verstorbene britische Bildhauer Lynn Chadwick aus Eisen zusammenschweißte, wirkten massig und zugleich, als stünden sie auf wackeligen Füßen. Die meisten Skulpturen, auch die abstrakten, erinnern noch an menschliche oder tierische Wesen. Chadwick war mehrmals Gast der Documenta in Kassel, immer wieder eingeladen auch zur Kunstbiennale von Venedig. In Berlin hat man nun die Möglichkeit, gleich an 2 Orten Werke des Künstlers zu entdecken und zu vergleichen im Wechselspiel mit Arbeiten anderer Objektkünstler. Jochen Stöckmann war im Georg-Kolber-Museum und im Haus am Waldsee.
Ein in sich verdrehter, schrunniger Rhombus schwebt spitz auf Knopf über 3 zartgliedrigen Eisenstäben, gekrönt von 3 Glassteinen. So könnte man Lynn Chadwicks Skulptur beschreiben, hätte er sie nicht Beast getauft. Schon wird daraus ein angriffslustiges Dreiauge, ein exotisches Insekt. Aber ausgewählte Zeichnungen und auch Atelierfotos zeigen ein Gegenbild.
Skizzenbücher, verschiedene Skizzenblätter, wo man sieht, dass Konstellationen probiert werden, dass Konstellationen auch nochmal variiert werden. Ich glaube, Chadwick konnte unheimlich gut übersetzen von der Fläche in den Raum, hatte seine Konstruktionsprinzipien und hat sich ja ganz intensiv eben mit dieser technischen Seite der Bildhauerei auseinandergesetzt.
Und trotzdem sieht selbst Julia Wallner das eine oder andere Fabelwesen in ihrer Ausstellung. Aber die Direktorin des Kolbe-Museums erkennt auch, wie es dem ehemaligen Kampfpiloten in den Nachkriegsjahren gelingt, die aus dem Unterbewusstsein entstandenen Fantasien in Form zu bringen, sie künstlerisch zu bändigen.
Das ist sehr auffällig, dass wenn Chadwick selbst über seine Kunst spricht, dass er eben immer von diesem technisch-konstruktiven Aspekt ausgeht, ganz wenig inhaltliche Deutung anbietet, auch sagt, er wolle nicht, dass sein Werk intellektualisiert wird.
Das hinderte den einflussreichen Kunstkritiker Herbert Read nicht, mitten im Kalten Krieg und für Jahrzehnte die Formel von einer Geometrie der Angst zu prägen, nicht nur für Chadwick, sondern gleich für eine ganze britische Bildhauergeneration. Dabei lassen sich die Biester auch ganz anders betrachten, nicht verängstigt, sondern mit Vergnügen an der formvollendeten Art, mit der sie die Gesetze der Schwerkraft auf die Spitze treiben.
Stranger, der also 780 Kilo wiegt, da war ein Kran notwendig, die herzubringen. Es war ein unglaublich angespannter Prozess, die hier in den Ausstellungsraum zu bringen, aber sie steht hier wie eine Eins.
Zugegeben, der sinnliche Reiz dieser Konstruktion löst ganze Assoziationsketten aus. Aber zuallererst ging es Chadwick um Körperlichkeit in Raum und Zeit, nicht um Metaphern und Symbole. Julia Wallner betont,
dass er eben diese eindeutige Lesbarkeit überhaupt nicht anstrebt. Es gibt ja eine einzige Ausnahme, Teddy Boy and Girl, wo er sich auf diese Teddy-Bewegung in England bezieht. Das ist ja so ein Flirten mit der Popkultur.
Da steht also der ebenso spitzköpfige wie spitzfüßige Teddy Boy, stilisiert über langes Jackett, Hochwasserhosen, neben dem Teddy Girl. Reibt sich an ihr, tanzt mit ihr oder was? Das zu klären, gibt es eine weitere Ausstellung im Haus am Waldsee. Direktorin Katja Blomberg.
Teddy Boy and Girl, die Skulpturen stehen auf punktartigen Stelzen. Und deshalb muss er aus statischen Gründen ein Paar auch irgendwo sich begegnen lassen, so in Höhe der Genitalien. Das wurde aber sehr erotisch wahrgenommen. Die Leitung der Biennale in Venedig hat ihn gebeten, ob er das nochmal überlegen könnte.
So viel zur Biennale von 1956. Damals erhielt Chadwick den Preis für Skulptur und startete seine Karriere. Ebenso wie in Deutschland Hans Uhlmann, dessen Skulpturen das Haus am Waldsee ebenfalls zeigt.
Beide haben dann direkt nach 45 entschieden, dass sie ihren Brotberuf aufgeben und freie Künstler werden, Bildhauer werden. Und beide haben ohne akademische künstlerische Ausbildung doch große Karriere gestartet, vor allem Chadwick, sehr international.
Während Chadwick aus dem Gerüst heraus das Volumen erarbeitet, Metallplatten wie heute über Eisenstäbe spannt, reduziert Uhlmann seine Entwürfe auf Drahtgestänge. Hier der Hohlkörper, da der virtuelle Körper. Beide Künstler gehen denselben Weg, nur in umgekehrter Richtung. Sie sind auch aufeinander getroffen, gewissermaßen, denn wie Chadwick nahm auch Hans Uhlmann 1952 am Wettbewerb um ein Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen teil.
Wir hätten doch vielleicht ganz was anderes erwartet von jemandem, der inhaftiert war in Tegel in der Nazizeit. Man hätte von ihm vielleicht etwas erwartet, was mehr mit dieser Geometrie der Angst zu tun hat. Dabei wirkt das ganz gelassen, während der Brite diese Angespanntheit kommuniziert.
Da sind sie wieder, Chadwicks Biester. Als Fledermauswesen symbolisierten sie Freiheit und Schwerelosigkeit. Hier scheinen sie in einer Vierergruppe ihre stählernen Flügel zu einem unentrinnbaren Gefängnis zu verschränken. Aber diese Geometrie der Angst erfühlt womöglich nur, wer nicht genau hinschaut und zu viel Herbert Read gelesen hat.
Die Berliner Doppelausstellung Biester der Zeit zeigt Arbeiten von Lynn Chadwick im Haus am Waldsee und im Georg-Kolbe-Museum. Jochen Stöckmann berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wahrscheinlich im Zuge der Erinnerungsarbeiten rund um das Jubiläum unseres Grundgesetzes widmet sich die Welt dem immergrünen Architekturthema demokratisches Bauen. Rainer Haubrich zeigt in seinem wohldokumentierten Artikel, wie hohl diese von Theorie und Moral durchdrängte Floskel vom demokratischen Bauen eigentlich ist. Während immer von Transparenz und Offenheit und vom Verzicht auf Monumentalität die Rede ist, sieht die architektonische Wirklichkeit doch ganz anders aus. Schon Konrad Adenauer Adenauer und Theodor Heuss, der erste Bundeskanzler und der erste Bundespräsident, residierten lieber in herkömmlich repräsentativen Gebäuden. Das schlossähnliche Palais Schaumburg hatte ein Tuchfabrikant errichten lassen und die Villa Hammerschmidt gehörte einst einem wohlhabenden Kaufmann. Ein fester Bestandteil der Glaubenslehre vom transparenten Bauen ist auch das von Norman Foster umgebaute Reichstagsgebäude in Berlin, wo die Bürger, wie es heißt, von der gläsernen Kuppel auf ihre Volksvertreter hinabblicken und die politische Arbeit verfolgen können, schreibt Haubrich und erinnert daran, dass es eigentlich ganz anders war. Foster wollte ein Flachdach und wurde von einer knappen, durch die Beharrlichkeit des CSU-Politikers Oskar Schneider zustande gekommenen Mehrheit im Ältestenrat gezwungen, die von manchen als retro verfemte Kuppel zu bauen. Und was die Abgeordneten treiben, wird ja nicht dadurch transparent, dass man sie durch eine Glasscheibe sehen kann, setzt der Weltredakteur hinzu, wobei das ein ziemlich schwaches Argument ist, denn natürlich behält Symbolisches seine Symbolkraft, auch wenn es in der Praxis keine Funktion hat. Wahr ist aber, dass eine politische Interpretation von Architektur sehr oft gezwungen und verkrampft wirkt. Und wie ist es nun mit der Kunstfreiheit und der Autonomie der Kunst, einem der ganz grundlegenden Konzepte allen modernen Kunstschaffens? Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich macht sich darüber in der Zeit nicht nur Gedanken, sondern geradezu Sorgen. Denn die Kunstautonomie, zwei Jahrhunderte lang das Ideal gerade linker und liberaler Milieus, wechselt die Seiten. Plötzlich passt sie besser in das Weltbild von Rechten. Ulrich beschreibt hier etwas, das in dieser Schärfe wohl erst wenige sehen. Linke Intellektuelle und Kuratoren bürden der Kunst immer mehr Bekenntnispolitik auf, gerade auch in ihrem modischen Einsatz für Minderheiten und Unterdrückte. Auf der anderen Seite benennt Ulrich eine Reihe von Künstlern, die sich rechts positionieren und dabei aber die Schönheit ihres Schaffens als etwas ganz Eigenständiges verteidigen. Sebastian Hennig, Axel Krause sowie, hier nimmt der Zeitautor spürbar Anlauf, Neo Rauch, bei dem er einige Motive rechten Denkens ausgemacht haben will. Ulrich findet natürlich alles, was rechts ist, falsch und furchtbar. Er hält die Existenz von Meinungskorridoren in Politik und Medien für Hirngespinste und teilt auch nicht die Erinnerungen mancher ehemaligen DDR-Bürger an die damaligen Verhältnisse. Aber er beschreibt das Phänomen korrekt. Dass die Idee autonomer Kunst von links mit Misstrauen belegt und von rechts adoptiert wird, verändert ihren Charakter. Bedeutete Autonomie für die Künstler früher vor allem Unabhängigkeit von materiellen Statussymbolen und Publikumsgeschmack, wird daraus nun ein wehrhaftes auf sich gestellt sein. Wolfgang Ulrich findet diese Entwicklung zutiefst bedauerlich, aber sein Schlussappell, die Stärke der Kunstautonomie neu zu entdecken, wirkt eigentümlich schwach. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung würdigt einen Mann zum 70. Geburtstag, der im herrschenden Medienmeinungskorridor längst nach rechts aussortiert wurde, den Althistoriker Egon Fleick. Seine Studien zur Gewaltgeschichte des Islams, seine Weltgeschichte der Sklaverei und erst recht die Tatsache, dass er zu den Erstunterzeichnern der von Vera Lengsfeld und Henrik Broder initiierten Erklärung 2018 gehörte, haben ihn im linken Milieu längst stigmatisiert. Dementsprechend vorsichtig formuliert Simon Strauß in der FAZ: Auch da, wo man ihm nicht folgen will, bleibt Fleick ein herausfordernder Gedankengeber.
Mein Name ist Sigrid Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.